75 Jahre Grundgesetz, vom Notbehelf zur Bibel der Deutschen. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom Präsidium des Parlamentarischen Rates unterschrieben, dann verkündet und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Seither gilt es, seit 1990 für ganz Deutschland. Auch dank des Grundgesetzes leben wir seit 75 Jahren in stabilen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Wie das deutsche Grundgesetz entstanden ist, wie es sich bewährt hat, darum geht es jetzt im Gespräch mit Sabine Böhne-Dileo. Die Professorin an der Hochschule Ansbach hat gerade ein Buch zur Entstehung des Grundgesetzes vorgelegt. Guten Tag, Frau Böhne-Dileo.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Sie sind Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Warum hat Sie gerade die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes gereizt?
Ja, Hitler und die Nazis hatten ja mit großer Beteiligung der deutschen Bevölkerung das Land in ein tiefes, schwarzes Loch gestürzt. Und ich wollte erzählen, wer die Menschen waren, die uns aus diesem Loch wieder rausgezogen haben, unter welchen Bedingungen sie gearbeitet haben und wie sie das geschafft haben, uns da wieder rauszuziehen.
Wenn man sieht, wie lange heute an vielen Gesetzen gewerkelt wird, dann sollte man meinen, dass auch das Grundgesetz das Ergebnis eines langen, langen Prozesses gewesen sei. So war es aber nicht. Es dauerte nicht mal ein Jahr, bis die Verfassung erarbeitet, beschlossen und in Kraft war. War das abzusehen damals, als der Parlamentarische Rat den Auftrag erhielt?
Die Alliierten, die ja den Auftrag erteilt haben, wollten sogar, dass das Grundgesetz bereits Weihnachten fertig würde. Also es sollte losgehen mit der Arbeit am 1. September und zu Weihnachten sollte es schon fertig sein.
Innerhalb von 4 Monaten.
Genau. Das war so deren Vorstellung. Zack, zack, zack. Aber da haben sie die Rechnung ohne die gründlichen Deutschen gemacht, die dann einen großen Ernst entwickelt haben und auch eine große Leidenschaft entwickelt haben, um aus diesem Provisorium, so wurde es ja zunächst genannt, eine richtig ordentliche, gute, tragfähige Verfassung zu machen.
War es denn nur in Anführungsstrichen die deutsche Gründlichkeit oder gab es auch politische Hürden, die ausgeräumt werden mussten?
Na, es gab einige Hürden und Probleme. Zunächst einmal mussten sie den Alliierten, also den Amerikanern, den Briten und den Franzosen das Zugeständnis abbringen, dass das, was sie da ausarbeiteten, eben nicht Verfassung hieß, sondern Grundgesetz. Da waren die Alliierten ursprünglich dagegen. Und sie waren auch nicht bereit, eine Volksabstimmung, ein Referendum durchzuführen, sondern sie beharrten darauf, das Grundgesetz von den Landtagen, die ja demokratisch gewählt waren, verabschieden zu lassen. Das war die eine Hürde. Es gab dann natürlich die politische Großwetterlage. Das heißt, die Sowjetunion, Stalin hat die ganzen 9 Monate über versucht, mit dem Mittel der Berlin-Blockade die Arbeit am Grundgesetz zu torpedieren oder sogar zu stoppen und die Gründung eines Weststaates zu verhindern. Also es war bis zum Schluss, war es für die Mitglieder des Parlamentarischen Rates eine Zitterpartie und völlig offen, wie das ausgehen würde.
Der Parlamentarische Rat arbeitete das Grundgesetz in Bonn aus, also ganz im Westen Deutschlands, während sich in Berlin die Differenzen zwischen Westalliierten und Sowjetunion immer mehr zuspitzten. Das hatte also großen Einfluss auf die Arbeit an der Verfassung.
Ja, es war mit ein Grund, dass die Amerikaner und die Briten dann gemeinsam mit den Franzosen überhaupt den Auftrag zur Ausarbeitung einer Verfassung erteilten. Der Kalte Krieg war bereits ausgebrochen. Die Berlin-Blockade war ein weiteres sehr scharfes Beispiel für diesen Kalten Krieg und für die unterschiedlichen weltanschaulichen Prinzipien und auch für den Kampf der Sowjetunion, einer auf der einen Seite und der Westmächte auf der anderen Seite. Und man glaubte also nicht mehr daran, dass es zu einer deutschen Einheit käme und dass man das Land sozusagen wieder zusammenführen würde, sondern die Amerikaner vor allem hatten dann die Strategie entwickelt, Westeuropa zu stärken und ein westliches Wirtschafts- und Militärbündnis zu schmieden. Und Westdeutschland sahen sie als Teil von diesem westlichen Bund, auch weil sie auf keinen Fall auf die wichtige politische, aber auch die wirtschaftliche Rolle Deutschlands verzichten wollten. Also haben sie gesagt, wir gehen jetzt voran, wir erteilen euch den Auftrag für eine demokratische Verfassung und die soll dann in der Gründung eines westdeutschen Staates münden. Und daran hatte Stalin überhaupt kein Interesse und ersetzte halt die Blockade auch als Erpressungsmittel ein. Es gab permanent Verhandlungen zwischen den Vertretern der Amerikaner, der Briten, der Franzosen mit den Sowjets über ein Ende der Blockade, unter dem ja über 2 Millionen Menschen in West-Berlin litten. Also es kam ja nichts mehr rein, keine Lebensmittel, keine Medikamente, keine Heizmittel, keine Kohle. Und sagte mal, ja, wir können die Blockade ändern, dann stoppt ihr bitte diesen Prozess der Weststaatsgründung.
Diese Konfrontation Ost-West, die sich da abspielte in Berlin, die betraf übrigens auch Ernst Reuter, der gewählte Oberbürgermeister, konnte sein Amt damals wegen sowjetischen Einspruchs nicht antreten. Wie stand Reuter zum Grundgesetz?
Sehr positiv. Er hat die westdeutschen Ministerpräsidenten, die zunächst sehr verhalten, zurückhaltend reagierten auf diesen Auftrag der Alliierten, eine Verfassung auszuarbeiten, die hat er sehr bekräftigt, diesen Auftrag auszuführen, sich ans Werk zu machen und tatsächlich die westdeutschen Zonen in einem neuen westdeutschen Staat zu konsolidieren. Er hat gesagt, wir brauchen die Konsolidierung, die wirtschaftliche Konsolidierung, aber auch die politische, eben in Form der Staatsgründung, damit wir den Sowjets und dem Osten etwas entgegensetzen können. Und ihr werdet sehen, dass sich dann das Problem der deutschen Teilung von alleine löst. Das war ja die große Sorge der westdeutschen Ministerpräsidenten und der Politiker, dass sie sozusagen mit der Ausarbeitung der Verfassung die Teilung zementieren würden zwischen West und Ost.
Frau Böhne, die Leo, mal weg von diesen politischen Unwägbarkeiten jener Zeit. Sie haben vorhin auch von einer deutschen Gründlichkeit bei der Abfassung des Grundgesetzes gesprochen. Wer waren denn diese Autorinnen und Autoren des Grundgesetzes? Nach welchen Kriterien wurden die ausgesucht, die da so gründlich waren?
Die sind von den Landtagen, von den westdeutschen Landtagen entsandt worden. Die Länder haben also ihre besten Leute in den Parlamentarischen Rat geschickt. Es waren insgesamt 65 Mitglieder, 61 Männer und 4 Frauen. Es waren überwiegend etwas höhere Semester, würde ich jetzt mal sagen. Also es waren viele über 60 bereits, die schon in der Weimarer Republik politische Erfahrung gesammelt hatten und auch politische Ämter übernommen hatten. Etliche waren Reichstagsabgeordnete oder sie standen in anderen hochgestellten Funktionen. Konrad Adenauer beispielsweise war Kölner Oberbürgermeister gewesen. Carlo Schmid von der SPD war Jurist, also Richter am Landgericht Tübingen gewesen und hat an der Universität Tübingen doziert. Zum Professor ist er nicht berufen worden, weil das haben ihm die Nazis verwehrt. Also er galt auch als Gegner der Nazis. Es sind viele gewesen, die ab 1933, also ab der Machtergreifung der Nazis, ihre Jobs verloren haben, ihre Ämter verloren haben. Konrad Adenauer, der Kölner Oberbürgermeister, ist aus dem Rathaus gejagt worden. Die SS hat sein Privathaus besetzt. Also die haben alle eindrückliche Erfahrungen gemacht mit den Nazis und waren jetzt mal abgesehen von der anfänglichen Unsicherheit, ob sie wirklich eine Verfassung nur für einen westdeutschen Staat schreiben sollten, doch sehr beseelt davon, von der Aussicht, nun eine Verfassung für einen demokratischen Staat zu schreiben. Sie wollten das demokratische Haus unbedingt wieder aufbauen. Es sollte dieses Mal wirklich einbruchsicher sein.
Viele dieser Autorinnen und Autoren waren beispielsweise Reichstagsabgeordnete in der Weimarer Republik. Nun hat deren Verfassung Regelungen enthalten, die diese Republik auch destabilisieren konnten, dazu beigetragen haben, zum Beispiel die starke Position des Reichspräsidenten. Ist die Weimarer Verfassung dann trotzdem ins Grundgesetz eingeflossen?
Auf jeden Fall. Es war ja eine demokratische republikanische Verfassung und sie diente als Vorlage für den Parlamentarischen Rat. Aber man hat sehr genau geschaut, wo die Fehler waren oder sagen wir mal, wo die Schwächen waren der Weimarer Verfassung. Also da hatte der Reichspräsident quasi als Ersatzkaiser, hatte beispielsweise eine sehr große Machtfülle. konnte jederzeit die Regierung absetzen und per Notverordnung regieren. Er hat ja auch Hitler als Kanzler sozusagen aufs Pferd gesetzt. Das sollte also in Zukunft nicht mehr möglich sein. Oder aber sie haben, wir müssen uns vergegenwärtigen, 1917, 1918 war ja dann die Monarchie vorbei und die Juristen haben in parlamentarischer, republikanischer Aufbruchsstimmung das Parlament, also den Reichstag, mit sehr vielen Rechten ausgestattet. Also eine Mehrheit der Reichstagsabgeordneten konnte jederzeit die Regierung stürzen, wovon rechtsradikale Parteien und auch linksradikale Parteien munter Gebrauch gemacht haben, ohne sich auf einen geeigneten alternativen Kandidaten zu verständigen. Und die Folge war, dass es eben in 14 Jahren der Weimarer Republik 20 Regierungen, verschiedene Regierungen gab, also ein Höchstmaß an Instabilität, was auch dazu beigetragen hat, dass der Reichstag und damit das ganze demokratische System nicht wohl gelitten war bei den Menschen. Die glaubten, das waren ja auch keine Demokraten und die haben den Reichstag als Quasselbude verdammt und verschrien. Und das hat man beispielsweise mit dem konstruktiven Misstrauensvotum geändert. Das war eine eigentlich geniale Idee, dass zwar der Bundestag dann in Zukunft der Regierung und dem Kanzler das Misstrauen aussprechen kann. Das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig ein alternativer Kandidat bereitsteht und auch von der Mehrheit der Abgeordneten gewählt wird. Also eben konstruktives Misstrauensvotum und nicht, wie es vorher passiert ist, destruktives Misstrauensvotum. Und davon hat der Bundestag nur zweimal bisher in den 75 Jahren Gebrauch gemacht. Also wir haben da wirklich ein hohes Maß an Stabilität erleben können.
Der Kontrast zur Weimarer Verfassung ist auch deswegen so interessant, weil die Weimarer Verfassung ja auch anders aufgebaut war. Also der erste Teil befasst sich mit dem Staatsaufbau und im zweiten geht es um die Rechte und Pflichten der Bürger. Aber vor 5 Jahren, als das 70. Jubiläum des Grundgesetzes anstand, da habe ich viele Gesprächsgäste gefragt, welcher Artikel des Grundgesetzes Ihnen am stärksten, am meisten am Herzen liegt. Und die allermeisten haben dann auf Artikel 1 verwiesen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stand das von vornherein fest, dass dieser Artikel ganz vorn stehen würde?
Da haben Sie sich eigentlich ganz schnell drauf geeinigt, tatsächlich. Also schon auf der Insel Herrenchiemsee, auf der der Verfassungskonvent im August stattgefunden hat, im August 1948 zur Vorbereitung des Parlamentarischen Rates, hatten sich die Juristen darauf verständigt, dass man nach den Erfahrungen der Diktatur Nazi-Deutschlands die Grundrechte, anders als in der Weimarer Verfassung, an den Anfang stellen muss. In der Weimarer Verfassung waren sie praktisch ein Anhängsel. Ja, und sozusagen der wichtigste Artikel von allen, der die gesamten Grundrechte regiert, wie Carlo Schmid es ausgedrückt hat, ist eben Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz ist eine radikale Abkehr von dem, was die Nazis gemacht haben. Also die Nazis haben ja gemeint, sie könnten Teile der Menschheit entwerten. Juden sind weniger wert als Christen beispielsweise oder Kranke sind weniger wert als Gesunde und Hochbetagte sind auch weniger wert als junge Menschen, als leistungsfähige Menschen. Und damit wollte der Parlamentarische Rat ein für alle Mal aufhören und hat eben die Würde des Menschen, die Menschenwürde an den Anfang der Verfassung gesetzt. Dieser erste Artikel und alle weiteren 19 Grundrechte sind juristisch verbindlich. Also das war auch so ein Novum. Er hat gesagt, und so steht es ja auch im Grundgesetz, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, sie schützen uns alle vor staatlichen Übergriffen. Die Gesetzgebung oder auch die Verwaltung oder die Polizei, alle müssen sich an diese Grundrechte halten und danach verfahren. Und wer das nicht tut, gegen den können wir klagen und vor Gericht ziehen, sogar zum Bundesverfassungsgericht. Das ist das Prinzip des Rechtsstaates. Es ist nicht nur als Floskel jetzt Rechts und Ordnung oder dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Das ist es natürlich auch. Aber dass eben der Rechtsstaat dazu da ist, uns, jede einzelne Bürgerin, jeden einzelnen Bürger vor staatlichen Übergriffen zu schützen. Und das ist der große Wert dieser Grundrechte gleich am Anfang des Grundgesetzes.
Ja, das Grundgesetz stellt also insgesamt das Individuum mit seiner unantastbaren Menschenwürde ins Zentrum. Es ist gleichsam die Antithese zur Herrschaft des Bösen zwischen 1933 und 1945, nicht wahr? Ganz also auch ein Lehrbuch über die deutsche Geschichte und ihre Lektionen.
Ganz genau. Es ist die 180-Grad-Wende im Nationalsozialismus unter Hitler. Zählte das Individuum, der Einzelne nichts und die Volksgemeinschaft zählte alles. Und die Einzelne waren Volksgenossinnen und Volksgenossen, aber die hatten keine individuellen Freiheitsrechte. Und jetzt kehrt sozusagen der Parlamentarische Rat wieder in die Tradition der westlichen Verfassungen und in die Tradition der Aufklärung, wie sie im 18. Jahrhundert erstritten und erkämpft worden sind in Frankreich mit der Französischen Revolution und auch schon mit der Virginia Bill of Rights in den Vereinigten Staaten, als sich die Kolonisten vom königlichen Mutterland losgesagt haben, kehrt wieder dahin zurück und stellt die individuelle Freiheit und die Gleichheit und die Demokratie, die Republik, all die Prinzipien der Gewaltenteilung wieder in den Mittelpunkt der Verfassung.
Frau Böhne-Dileo, Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass allein die Bezeichnung Grundgesetz schon auf dessen provisorischen Charakter quasi verweisen sollte damals. Nun hat das wiedervereinigte Deutschland die Präambel des Grundgesetzes 1990 verändert, weil die Einheit ja erreicht war, hat sich aber keine neue Verfassung gegeben. Das ist vor allem von ostdeutscher Seite gelegentlich bemängelt worden. Besteht eigentlich Anlass, am Verfassungscharakter des Grundgesetzes zu zweifeln?
Nein. Sie haben zunächst die Parole vom Provisorium ausgegeben, weil die Westdeutschen damals nicht sich verantwortlich machen wollten für die Teilung des Landes. Sie wollten nicht in den Ruch der Spalter kommen und haben deswegen darauf bestanden, das Ganze nicht Verfassung zu nennen, sondern eben Grundgesetz. Und das war auch der Grund, warum sie kein Referendum durchführen wollten. Dennoch ist das Grundgesetz eine veritable Verfassung. Also es steht alles drin, was es für eine Verfassung braucht. Die Grundrechte, darüber haben wir eben schon gesprochen, der Staatsaufbau, die Funktion der einzelnen Staatsorgane, der Kanzler, der Bundespräsident, der Bundestag, und so weiter und so fort, die Finanzverfassung, das ganze System der Rechtspflege. Also alles das, was in eine Verfassung gehört, steht drin und ist sehr wohlfeil formuliert und ausgearbeitet worden. Also insofern besteht überhaupt kein Grund, daran zu zweifeln.
Das Grundgesetz ist heute ja doppelt so lang wie 1949. Ist diese Verfassung noch auf der Höhe der Zeit?
Ja, das ist sie auf jeden Fall. Es hat ja auch zahlreiche Änderungen gegeben. Also Sie haben eben schon die Änderungen im Zuge der deutschen Einheit angesprochen. Dass die Präambel ist geändert worden, Artikel 23, dass die Bundesrepublik eben zum zentralen Akteur einer europäischen Einigung macht, ist eingefügt worden. Es ist allen Beteiligten damals klar gewesen. Es ist auch ein juristisches Selbstverständnis, dass eine Verfassung sozusagen dauerhaft angelegt sein muss, damit sie auf die gesellschaftlichen Entwicklungen auch reagieren kann. Das Rechtssystem, was sich natürlich mit der Gesellschaft verändert, also denken Sie beispielsweise an den Euro oder an die gleichgeschlechtliche Ehe, damit hat ja im homophoben Deutschland der 50er Jahre niemand rechnen können. Die Gesellschaft verändert sich aber, es werden neue Gesetze erlassen und die dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Und das hat bislang sehr, sehr gut funktioniert bei den über 60 Grundgesetzänderungen, die durchgeführt worden sind. Viele betrafen auch den Föderalismus. Die Verfassung hat nicht den Anspruch, dass das gesamte Rechtssystem in Stein gemeißelt ist, sondern es geht darum, die Säulen der Verfassung, also die Republik, die Demokratie, die bundesstaatliche Ordnung, den Sozialstaat, die Gewaltenteilung, die Grundrechte, all das zu erhalten und zu schützen. Und dafür sorgt das Bundesverfassungsgericht, dass immer wieder aufs Neue die Entwicklungen und neue Gesetze mit dem Grundgesetz abgleicht.
Und nun ist das Bundesverfassungsgericht selbst in den Fokus jener geraten, die es absichern wollen, um es vor etwaigen Eingriffen demokratiefeindlicher politischer Kräfte zu schützen. Ist das wirklich nötig?
Naja, also es hat bislang noch niemand angekündigt, das Bundesverfassungsgericht anzugreifen. Aber die Staatsrechtler, die Juristen haben von sich aus Überlegungen angestellt, wie man das Bundesverfassungsgericht noch stärker absichern könnte. Ja, das ist aus meiner Sicht nötig, denn das Bundesverfassungsgericht steht im Grundgesetz drin, aber vor allen Dingen nur, was die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes anbelangt. Nicht etwa die Organisation oder wie es gewählt wird, in welchem Wahlturnus. Also das kann man nicht einfach sozusagen durch ein einfaches Gesetz verändern. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Und nun kommt sozusagen von den Experten selbst die Überlegung, die einfachen Gesetze, also beispielsweise das Bundesverfassungswahlgesetz, so heißt das, das könnte mit einfacher Mehrheit verändert werden. Da könnte man dann zum Beispiel neue Richtlinien entwickeln, wie viele Richterstellen das Bundesverfassungsgericht hätte, ob es noch einen weiteren Senat gäbe und so weiter und so fort. Und da sind alle, die was davon verstehen, davon überzeugt, dass man zum Beispiel, was die Wahlen von neuen Richterinnen und Richtern anbelangt und auch die Dauer ihrer Amtszeit, dass man das tatsächlich ins Grundgesetz übernehmen sollte, um es so abzusichern, weil, wie gesagt, das Grundgesetz ist nicht so leicht zu ändern. Dafür braucht es immer eine Zweidrittelmehrheit.
Ja, und das ist natürlich auch eine Reaktion auf Vorgänge in europäischen Nachbarstaaten.
Ja, in Ungarn und Polen. Ganz genau, ganz genau. Es ist auch eine Arbeitsgruppe daran. Das war eine Arbeitsgruppe der Justizminister der Länder. Und inzwischen hat es auch das Bundesministerium praktisch macht die Federführung. Die arbeiten tatsächlich Gesetzesnovellen aus. Und zwar sitzt auch die Opposition, es sitzt auch die CDU/CSU mit am Tisch, was sehr wichtig ist. Sie müssen es ja nachher mit einer Zweidrittelmehrheit verabschieden, wenn sie das Grundgesetz dahingehend verbessern, ändern wollen. Aber es ist halt, sie tun gut daran, dies möglichst geräuschlos zu tun, gerade in diesem Jahr der Wahlen. Damit nicht etwa Wahlkampf zu betreiben, sondern sich wirklich aufgrund von fachlicher, juristischer Beratung dort ein Optimum an Veränderungen auszuarbeiten und das dann gemeinsam zu beschließen. Also damit sollte man nicht Wahlkampf betreiben. Damit wäre ein neuer Streit vorprogrammiert. Das wäre sicherlich, ginge nach hinten los.
Frau Böhne-Dileo, normalerweise sind für die Identität einer Gesellschaft solche Faktoren wie Nation, Gesellschaft und Kultur sehr wichtig. In Deutschland fiel das nach dem Kriege aus bekannten Gründen natürlich aus. Stattdessen prägte Dolf Sternberger den Begriff des Verfassungspatriotismus. War dieses Grundgesetz identitätsstiftend für die Deutschen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es identitätsstiftend war und auch immer noch ist. Wir können stolz sein auf dieses Grundgesetz. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass der Parlamentarische Rat und auch mit der Hilfe, der Unterstützung und auch dem Druck der Alliierten uns damals aus dem tiefen schwarzen Loch gezogen haben. Das Grundgesetz hat uns 75 Jahre Stabilität beschert, Wohlstand beschert und es hat uns vor allen Dingen als gleichberechtigten Partner wieder zurückgebracht in die europäische und internationale Völkerfamilie. Das ist ein hoher Wert und ein großer Erfolg.
Meinen Sie denn, dass vielleicht der 23. Mai, also der Tag, an dem das Grundgesetz in Kraft trat, dass der 23. Mai deutscher Nationalfeiertag sein sollte?
Sie meinen anstelle des 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit. Ich meine, die deutsche Einheit ist ja ein Riesenerfolg und ein großes Glück für unser Land und für unsere Gesellschaft. Ich würde das nicht eintauschen wollen. Es war das, worauf die Mütter und Väter des Grundgesetzes ja vor 75 Jahren hingefiebert und hingearbeitet haben. Und es war, niemand hatte damals damit gerechnet, dass es so lange dauern würde, 40 Jahre. Und es ist dann eben geschehen, weil sich die Ostdeutschen selbst befreit haben. Und es ist wichtig, dass wir auch diesen Tag begehen.
Vielen Dank, Frau Böhne-Dileo.
Sehr gerne.
Wie unser Grundgesetz entstanden ist, wie es sich bewährt hat, darum ging es im Gespräch mit der Politologin und Journalistin Sabine Böhne-Dileo. Das Buch, das die Professorin an der Hochschule Ansbach dazu vorgelegt hat, trägt den Titel »Die Erfindung der Bundesrepublik – Wie unser Grundgesetz entstand«. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.